Young Corporate, der Podcast für alle Gründerinnen und Gründer mit Tobias Keller und Jana Felte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Young Corporate, dem Podcast für alle Gründerinnen und Gründer. Wir begrüßen euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, in der wir das Wichtigste zu einem juristischen Thema aus der Startup-Welt kurz und bündig und vor allem aber auch verständlich erklären wollen. Wir, das bin ich, Tobias Keller, Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht und M&A bei der Kanzlei FGS und
Jana Felte, ich bin ebenfalls Rechtsanwältin für Gesellschaftsrecht und M&A bei FGS.
An dieser Stelle sei aber auch gesagt, dass dieser Podcast natürlich dazu dienen soll, bestimmte Rechtsthemen zu beleuchten und vor allen Dingen Laien ein bisschen an die Materie heranzuführen. Der Podcast ersetzt aber in keinem Fall eine eigene umfassende Rechts- und Steuerberatung.
Ja, nachdem wir in einer der letzten Folgen darüber gesprochen haben, dass man sich als Gründer in der Frühphase seines Startups gut darüber Gedanken machen sollte, wen man sich als Mitgesellschafter in sein Startup holt, und insbesondere, ob und welche Mitarbeiter man gegebenenfalls an der Gesellschaft beteiligt, wollen wir heute etwas mehr über die Durchführung einer solchen Mitarbeiterbeteiligung erfahren.
Ja, und dazu haben wir uns einen internen Experten mit in die Folge geholt, Christian van der Smissen. Hallo Christian.
Hallo Tobias, hallo Jana. Ich bin Christian van der Smissen, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater im Berliner Büro von FGS und berate schwerpunktmäßig zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm.
Prima, schön, dass du da bist. Dann nehmen wir doch einfach mal an, ich bin Gründer eines Startups und möchte meine Mitarbeiter incentivieren, um da einfach die Motivation zu steigern, um selbst mehr Liquidität für das operative Geschäft auch vorzuhalten und die finanziellen Mittel einfach ein bisschen einzusparen und so weiter. Wie kann ich das denn machen und wann macht das Sinn, das zu tun?
Das ist eine gute Frage, ein wichtiges Thema. Viele Gründer stellen sich die Frage, wie man Mitarbeiter richtig beteiligt. Häufig ist das Szenario das folgende. Man gründet das Unternehmen, man will am Anfang noch nicht so viel Gehalt ausgeben, aber man möchte trotzdem die Top-Leute für sich gewinnen können. Und in der Konstellation helfen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, gute Mitarbeiter zu gewinnen und trotzdem die Mitarbeiter nicht durch das Gehalt zu motivieren, sondern durch eine Beteiligung, die nachher erst bei einer Veräußerung des Unternehmens ausbezahlt wird, die dementsprechend am Anfang das Unternehmen und die Liquidität schützt und später aber gleichwohl Mitarbeiter am Erfolg beteiligt und natürlich die Mitarbeiter motiviert und auch längerfristig ins Unternehmen bindet. Ich glaube, man kann vier verschiedene Formen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen unterscheiden. Und jedes Startup muss sich überlegen, was ist die richtige Form für die Mitarbeiterbeteiligung. Ich bin häufig als Gründer mit einer GmbH unterwegs, die ich zusammen mit einem Mitgründer gegründet habe. Jetzt möchte ich weitere Mitarbeiter beteiligen. Die vier Möglichkeiten, die ich habe, ich würde es einmal vielleicht als Übersicht nennen. Das sind virtuelle Optionen, sogenannte VSOP. Das sind echte Optionen auf die GmbH-Geschäftsanteile. Ich kann natürlich auch echte GmbH-Geschäftsanteile an einen Mitarbeiter ausgeben. Und es gibt ein steuerlich motiviertes Mitarbeiterbeteiligungsmodell, das sich Hurdle Shares nennt. Hurdle Shares sind auch echte GmbH-Geschäftsanteile, die aber nochmal einen anderen Griff haben.
Ja, vielen Dank. Das gibt ja schon mal so einen Überblick darüber, was es für Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung gibt. Würdest du sagen, dass man auch danach unterscheiden kann, welche Mitarbeiter ich beteiligen soll? Also nur solche, die bei mir fest angestellt sind. Was ist mit Freelancern, mit externen Leuten, die ich mir vielleicht nur für bestimmte Themenbereiche dazu hole, ohne die jetzt wirklich dauerhaft beschäftigt zu wollen?
Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage. Was möchte man mit den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen erreichen? Man möchte auf der einen Seite natürlich Mitarbeiter langfristig ins Unternehmen binden. Das heißt, wenn du Freelancer hast, die du möglicherweise nur für kurze Projekte einbindest, wäre es aus meiner Sicht nicht das Richtige, denen auch Mitarbeiterbeteiligungsrechte zu geben. Wenn man bei den Mitarbeitern schaut, also bei den Angestellten, hängt das so ein bisschen von der Unternehmenskultur ab, wie vielen Mitarbeitern man Beteiligungsrechte gibt. Viele Gründer machen sich am Anfang einmal Gedanken, überlegen sich, was ist der Anteil an meinem Unternehmen, den ich den Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchte. Es können 5% sein, es können 10% sein. Das sind nicht immer echte GmbH-Geschäftsanteile, aber zum Beispiel auch bei dem VSOP wird nachher, wenn das Unternehmen verkauft wird, gibt es einen Geldbetrag, der vom Veräußerungserlös nicht an die Gesellschafter fließt, nicht an die Gründer und die Investoren, sondern eben an die Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich am Anfang überlegt, wie viel Prozent von dem Gesamtkuchen möchte ich überhaupt an die Mitarbeiter abgeben. Es kann gut sein, dass man sich für 5% entscheidet, es kann sein, dass man sich für 10% entscheidet. 15% ist schon sehr großzügig. Und dann im zweiten Schritt stellt sich die Frage, wie verteile ich diese Prozente? Natürlich wird man vor allem den Führungskräften, also vielleicht den Mitarbeitern, die nicht mitgegründet haben, aber die trotzdem essentiell sind, sei es, weil sie CTO beispielsweise sind und für die Technologie sehr wichtig sind, sei es, weil sie vielleicht für den Vertrieb sehr wichtig sind, diesen Mitarbeitern, wenn sie nicht das sowieso schon bei der Einstellung gefordert haben. Das ist was, was man auch sehr häufig sieht, dass Mitarbeiter sagen, ich bin bereit, bei dir anzufangen, ich komme aber möglicherweise aus einem Job, wo ich mehr Geld verdient habe, ich bin bereit, weniger Geld zu verdienen in deinem Startup, aber ich möchte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Diese Mitarbeiter, denen wird man so oder so wahrscheinlich die Anteile geben, aber die Übung muss eigentlich sein, man schaut sich an, wie viel Prozent möchte man insgesamt von seinem Unternehmen abgeben und wie verteile ich das dann. Und wird sicherlich drei oder vier identifizieren können, Mitarbeiter, denen man auf jeden Fall was gibt. Und die Frage stellt sich dann, möchte man vielleicht einen Pool haben, wo man wirklich auch alle Mitarbeiter mit kleinen Anteilen beteiligt.
Und diese Gesamtbeteiligung, von der du gerade gesprochen hast, über deren Höhe man sich im Vorfeld Gedanken machen sollte, die würde sich dann zusammensetzen aus allen diesen vier Beteiligungsmöglichkeiten, von denen du eben gesprochen hast? Oder ist es eher üblich, dass sich dann ein Startup für möglicherweise nur ein oder zwei von diesen Beteiligungsprogrammen entscheidet?
Sehr häufig ist es nur ein Programm. Man möchte es einfach machen, man möchte es auch für die Beteiligten, für die Mitarbeiter versuchen, gleich zu machen. Das ist für das Startup auch besser überschaubar, wenn man nur ein Programm hat. Viele Startups entscheiden sich am Anfang für die virtuellen Optionen, für das VSOP-Programm. Das ist ein Programm, wo man rein schuldrechtliche Ansprüche einräumt. Dafür muss man nicht zum Notar gehen. Man ist dort sehr flexibel und das ist was man sowohl den Führungskräften, die man neben den Gründern hat, gibt, möglicherweise auch anderen Mitarbeitern, die man hat. Also man hat dann vielleicht ein Führungsteam von zwei, drei weiteren Mitarbeitern oder dann hat man vielleicht auch einen größeren Anteil für weitere Mitarbeiter. Das wird man mit virtuellen Anteilen am Anfang sehr häufig machen. Was dann häufig passiert, ist, dass das Unternehmen weiter wächst und die virtuellen Optionen haben steuerlichen Nachteil. Das muss man einfach so sagen. Das ist etwas, was am Anfang wegen der Einfachheit attraktiv ist, aber was zu einer hohen Steuerbelastung führen kann, wenn es zu einem Exit kommt. Und die Mitarbeiter, die mit höheren Prozenten ausgestattet sind, die vielleicht 2-3% haben, die beim Exit auch richtig nachher verdienen können, das sind häufig Mitarbeiter, die man später noch in andere Modelle überführt. Möglicherweise gibt man denen von vornherein auch andere Modelle, aber häufig sehen wir, dass man insgesamt mit virtuellen Anteilen startet oder virtuellen Optionen startet und dann, wenn man merkt, das Unternehmen, dem geht es gut, es wächst, eben dann zu diesen eher ein bisschen komplexeren, aber steuerlich besseren Modellen, sei es echte Optionen, echte Anteile, Hurdle Shares übergeht. Und das gibt man dann aber häufig nur den 2-3 Top-Leuten, weil diese Programme eine gewisse Komplexität haben und es lohnt sich erst, wenn die Mitarbeiter, also die Steuervorteile lohnen sich erst für die Mitarbeiter, wenn die eben auch eine gewisse Höhe haben. Das gibt man dann nicht jedem.
Vielleicht nochmal kurz zur Klarstellung für unsere Hörerinnen und Hörer. Du redest immer von echten Anteilen oder eben virtuellen Anteilen. Also echte Anteile sind die echten, tatsächlichen Geschäftsanteile an einer Gesellschaft. Also ich werde richtig Gesellschafter. Und wenn das Ganze virtuell ist, dann bekomme ich, wie du schon gesagt hast, ja nur einen virtuellen Anspruch, also einen schuldrechtlichen Anspruch auf bestimmte Erlöse und so weiter. Ne? Ist das richtig zusammengefasst?
Genau, völlig richtig. Also echte Anteile wären bei der GmbH tatsächlich die GmbH-Geschäftsanteile. Da muss man zum Notar werden. Der Mitarbeiter wird auch Gesellschafter. Es gibt natürlich Möglichkeiten, diese Anteile stimmrechtslos zu stellen, in der Governance zu schauen, dass diese Anteile eben nicht, was die Gesellschafterrechte betrifft, volle Mitspracherechte vermitteln. Das möchten meist die Gründer und die Investoren unter sich ausmachen. Die Möglichkeit ist über Treuhand, Pooling-Strukturen, ein wenig von den Einflussmöglichkeiten des Mitarbeiters fernzuhalten, diese echten Anteile dann. Aber völlig richtig, wie du das sagst, echte Anteile bedeutet, der Mitarbeiter ist dann als Gesellschafter mit dabei. Bei den virtuellen Optionen oder virtuellen Anteilen, das sind Begrifflichkeiten, die werden synonym verwendet, bezeichnen aber das Gleiche. Ist es nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Auszahlung, da hat der Mitarbeiter keine Gesellschaftsrechte bei der Gesellschaft.
Und wie ist das, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin? Ich habe also eine Mitarbeiterbeteiligung und arbeite für Startup. Wann kann ich mich denn dann auf eine Auszahlung freuen? Also wann bekomme ich was raus aus meiner Mitarbeiterbeteiligung?
Genau, man bekommt natürlich auch nicht sofort das Geld aus der Mitarbeiterbeteiligung, sondern auch in den meisten Fällen dann, wenn die anderen Mitgründer und Investoren auch Geld bekommen. Bei den Startups ist es häufig so, dass es keine Dividendenzahlung gibt und man arbeitet auf den sogenannten Exit hin. Exit, das bedeutet, das Unternehmen wird verkauft, das kann entweder ein Asset-Deal sein, das heißt, die Wirtschaftsgüter des Unternehmens werden verkauft, das kann entweder ein Share-Deal sein, das heißt, die Anteile im Unternehmen werden verkauft. Das ist der häufigste Exit-Fall. Manche Unternehmen werden so groß, gibt es vielleicht nachher sogar einen Börsengang. Und auf diese drei Events sind eigentlich die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgerichtet. Das heißt, dass man in diesen drei Fällen Geld bekommt.
Danke, lieber Christian. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter beteiligt habe, was passiert denn, wenn die jetzt frühzeitig das Unternehmen verlassen wollen oder irgendwie gehen wollen? Welche Möglichkeiten habe ich dann mich dagegen zu schützen, dass vielleicht dann ich jemanden in meinem Unternehmen beteiligt habe, der jetzt eigentlich sich überhaupt nicht mehr einbringt? Ist ja schon auch ein gewisses Risiko für die Gründer, wenn sie dann Mitarbeiter beteiligen.
Absolut. Also du willst natürlich nicht, dass du Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgibst und derjenige dann nach 6 Monaten das Unternehmen verlässt und dann gleichwohl aber bei einem Exit 2 oder 3% bekommt. Die Programme, unabhängig wie man sie ausgestaltet, sehen deswegen Leaver-Bestimmungen und Vesting-Bestimmungen vor. Das heißt, du bekommst nicht sofort, du hast auf dem Papier, hast du von mir aus die 3% oder man gibt das in einer Anzahl von Anteilen an, aber die darfst du nicht immer behalten, sondern es gibt Regeln und häufig sieht es eben so vor, dass es ein Vesting gibt über 4 Jahre. Das heißt, immer wenn du wenn du 4 Jahre arbeitest und in den 4 Jahren beim Unternehmen bist, dann hast du diese Anteile dir addiert, dann kann die dir auch niemand wegnehmen. Wenn du aber früher gehst, dann werden diese Anteile dir auch teilweise wieder weggenommen. Das heißt, bei den virtuellen Optionen verfallen die Ansprüche, bei den echten Anteilen wird man sich die Anteile auch wieder wegnehmen. Das heißt, seine Beteiligung wird auch schrumpfen. Und es gibt dann noch eine Unterscheidung zwischen Good Leaver, Bad Leaver. Das heißt, in dieser Vesting-Zeit von 4 Jahren schaut man auch häufig darauf, warum geht jemand. Also es kann gut sein, dass es ja auch Gründe gibt, dass man den Mitarbeiter kündigen muss. Häufig ist er dann besser abgesichert, ist dann, wenn er von der Gesellschaft gekündigt wird, aber es eigentlich keinen wichtigen Grund gab, er nicht irgendwie in die Kasse gegriffen hat, sondern die Gesellschaft sagt, wir müssen dich gehen lassen, weil wir möglicherweise das Geld nicht mehr haben. Dann ist er in vielen Programmen ein Good Leaver. Das heißt, er kann die Anteile, die er bis dahin gewestet hat, häufig ist das pro rata, das heißt, jedes Quartal vestet ein Sechzehntel, wenn das dann über 4 Jahre geht, und das darf er behandeln. Also der Mitarbeiter wird möglicherweise nach 2 Jahren gekündigt, das heißt, die Hälfte der Mitarbeiterbeteiligung kann er behalten. Es gibt aber auch natürlich den Bad Leaver. Das sind dann Regelungen, wenn ein Mitarbeiter gekündigt wird, weil er auch Anlass zur Kündigung gegeben hat und häufig auch, weil der Mitarbeiter selbst gekündigt hat. Das kann Good Leaver sein, kann Bad Leaver sein. Man muss sich überlegen, wie man das ausgestaltet. Und beim Bad Leaver verliert der Mitarbeiter alles. Häufig möchte man diesen Probezeitgedanken, den man aus dem Arbeitsrecht her hat, auch bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen unterbringen. Das ist das sogenannte CLIF. Da regelt man separat nochmal eine Art ja, Probezeit, eine CLIF-Zeit, in der, wenn der Mitarbeiter geht, auch alles verfällt. Also unabhängig davon, warum der Mitarbeiter geht, ob er gekündigt wird, ob man ihn kündigt, wenn der Mitarbeiter dann häufig innerhalb der ersten 6 Monate oder im ersten Jahr, das sind so die Regeln, die man üblicherweise sieht, geht, wird auch der komplette Anspruch auf die Beteiligung untergehen. Das heißt, auch dann hat der Mitarbeiter im späteren Exit keine Ansprüche aus der Mitarbeiterbeteiligung, weil er eben auch sehr früh ausgeschieden ist, dann natürlich auch wenig Einfluss dann auf einen Exit, der möglicherweise noch viele Jahre in der Zukunft liegt, darauf möglicherweise sehr wenig Einfluss gehabt hat. Und dementsprechend ist es dann auch der faire Interessensausgleich, dass so ein Mitarbeiter dann eben schon im Cliff geht, während der Cliff-Zeit, dass er dann nicht mehr bei einem Exit partizipiert.
Prima. Vielleicht, um das Ganze zusammenzufassen, noch einmal die 3 Fragen, die sich jede Gründerin, jeder Gründer einmal stellen sollte, bevor es in die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme geht. Christian, könntest du die nochmal zusammenfassen?
Gerne. Der wichtigste Punkt ist, wie viel möchte ich von meinem Unternehmen an die Mitarbeiter geben und wen möchte ich beteiligen? Das hat viel auch damit zu tun, was für eine Unternehmenskultur ich pflege. Möchte ich, dass alle Mitarbeiter was bekommen? Möchte ich nur die Mitarbeiter beteiligen, die tatsächlich auch danach fragen oder die in den Positionen sind, wo üblicherweise sowas gegeben wird? Das ist der wichtigste Punkt, den man sich frühzeitig stellen muss, damit man auch mit den Investoren darüber sprechen kann. Die Investoren verwässern natürlich auch durch die Mitarbeiterbeteiligung, muss dementsprechend das auch mit Investoren abklären und frühzeitig besprechen, wie viel Prozent möchte ich an die Mitarbeiter ausgeben und was ist meine Unternehmenskultur, wer soll alles beteiligt werden. Der zweite wichtige Punkt ist, welches Mitarbeiterbeteiligungsprogramm möchte ich haben? Möchte ich virtuelle Anteile haben, steuerlich nicht so günstig? Der Mitarbeiter zahlt nachher die volle Lohnsteuer oder möchte ich steueroptimierte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben? Am Anfang wird man sich häufig der Einfachheit halber für virtuelle Optionen, das sogenannte VSOP, entscheiden. Aber jeder Gründer sollte auch im Auge behalten, dass wenn das Unternehmen wächst, wenn die potenziellen Erträge aus dem Exit groß werden, dass man dann natürlich auch Mitarbeiter durch Steuervorteile locken kann, auch weniger Anteile ausgeben muss, wenn man nachher weiß, dass der Nettoertrag für den Mitarbeiter durch eine geringere Besteuerung höher ist. Das sollte man immer im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, dass viele Gründer am Anfang mit dem VSOP erstmal zufrieden sind, aber am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, auch dann immer beim Wachstum des Unternehmens überlegen, ist das virtuelle Programm noch das Richtige? Und drittens wichtig ist, sich auch rechtzeitig Gedanken zu machen, wie sollen meine Exit-Bestimmungen aussehen, wie sollen meine Leaver-Bestimmungen aussehen. Das hat auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Es hat natürlich auch damit zu tun, was für ein Exit sehe ich vor. Wir haben häufiger auch gesehen, dass in den Bedingungen steht, das Unternehmen muss zu 75% verkauft werden. Nur dann ist es ein Exit. Wenn man aber in einer Branche unterwegs ist, wo man möglicherweise auch einen strategischen Investor 51% verkaufen möchte, dann hilft natürlich eine Exit-Bestimmung, die sagt, erst ab 75% ist es überhaupt ein Exit. Hilft nicht, um den Exit auszulösen, motiviert die Mitarbeiter möglicherweise nicht, führt dazu, dass nachher nichts an die Mitarbeiter ausbezahlt wird. Dann stellt sich die Frage, braucht man das Mitarbeiterprogramm überhaupt? Da muss man sich, glaube ich, Gedanken machen, ab wie viel Prozent Verkauf soll der Exit greifen? Und natürlich auch die Leaver-Bestimmungen. Da gibt es Bestimmungen, die können strenger sein oder weniger streng. Das hat viel mit Unternehmenskultur zu tun. Möchte ich einen Mitarbeiter, der nach 3 Jahren von sich aus kündigt, aber sonst nichts falsch gemacht hat, möchte ich dem alle Anteile abnehmen oder soll er dann die 3/4 behalten können? Möchte ich über 4 Jahre Investing haben? Möchte ich vielleicht über 5 Jahre, über 3 Jahre Investing haben? Das sollte man sich überlegen und schauen, dass die Bestimmungen, die man in den Vereinbarungen hat, eben auch zu der eigenen Unternehmenskultur, zu den Erwartungen der Mitarbeiter passen und auch mit dem, was die Investoren wollen, kompatibel ist.
Ja, super. Vielen Dank, lieber Christian, nochmal auch für die Zusammenfassung. Jetzt haben wir ja von dir schon viel dazu gehört und du hast uns einen guten ersten Überblick, glaube ich, über das Thema der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gegeben. Tobias und ich würden uns sehr freuen, wenn du uns vielleicht in einer weiteren Folge nochmal etwas detailliertere Einblicke in diese Programme selbst geben könntest. Du hattest ja eben schon einmal kurz umrissen, dass es da eben neben diesem FAUSA-Programm den echten Optionen und echten Anteile noch die ominösen Hurdle-Shares gibt. Da würden wir sicherlich uns freuen, wenn du unseren Hörerinnen und Hörer bei nächster Gelegenheit auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen könntest. Bis dahin bedanken wir uns erstmal sehr herzlich, dass du heute unser Gast warst. Wir haben uns sehr gefreut und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.